Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Lara ist da.
Hallo.
Ich bin Carlos und heute haben wir Auge dabei.
Guten Tag.
Bevor wir zu Auge kommen, sprechen wir aber erstmal nochmal kurz über Aktuelles zur Comic Invasion und was gibt's denn da gerade anzusagen, Lara?
Also zum einen brauchen wir für das Hauptfestival immer noch ein paar Volunteers, freiwillige HelferInnen, die uns da unterstützen und wenn es auch nur eine Stunde ist, die irgendwie der Claire unter die Arme greifen und ihr kriegt dafür coole Sachen, Goodie Bag und so weiter. Das wäre wichtig, wenn ihr euch da vielleicht anmeldet. Das könnt ihr auf comicinvasionberlin.de machen. Da gibt es einen Unterpunkt, wo ihr mitmachen könnt und euch anmelden könnt. Da wären wir euch sehr dankbar. Und dann haben wir natürlich auch schon die Events auf Facebook jetzt erstellt, sowohl für die Invasion als auch für das Satellitenwochenende. Und für das Satellitenwochenende steht auch schon grob der Plan. Das ist ja am 16. und 17. Juni. Und zwar haben wir am Samstag von 11 bis 16 Uhr einen Kinderworkshop. Dann gibt es von 12 bis 15 Uhr einen Workshop Fill in the Lines. Wir haben den ganzen Tag, Samstag und Sonntag, die Hädre Comic Exhibition. Wir haben eine Ausstellung von Mike Banks. Wir haben den Spectra Workshop am Samstag von 16 bis 18 Uhr. Es gibt eine Veranstaltung, die nennt sich Deadline. Und abends von 8 bis ungefähr 23 Uhr ist natürlich der Verlag, Jaja Verlags Abend. Wir haben eine Ausstellung im Schickimicki Distro. Am Sonntag gibt es noch einen Queer Me Workshop von 12 bis 16 Uhr und abends zusätzlich von 7 bis 22 Uhr noch eine Veranstaltung zu kranke Comics.
Genau, und wir machen demnächst auch noch eine Sendung mit Caro zu den Satellitenfestivals, wo wir da nochmal ganz ausführlich auf die einzelnen Sachen eingehen. So, genau, und der Wettbewerb ist vorbei und die Jury hat auch schon getagt und da waren wieder viel tolles Zeug dabei, ne?
Ja, da waren echt viele coole Sachen dabei. Vielen, vielen Dank, dass wieder so viele mitgemacht haben. Es fiel der Jury wieder nicht so leicht, da GewinnerInnen rauszusuchen. Also bleibt gespannt, das wird dann natürlich im Rahmen der Comic Invasion auch vorgestellt und prämiert. Aber ja, vielen Dank für die vielen tollen Einsendungen.
Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast. Wir sitzen nämlich hier heute eigentlich in der Geburtsstätte der Comic Invasion in der Renate Comic Bibliothek in Berlin Mitte. Und ja, hier gibt es immer unter anderem jeden ersten Montag diesen Stammtisch, Comiczeichner-Stammtisch. Und da ist ursprünglich mal diese Idee entstanden, die Comic Invasion zu machen. Auge, du bist hier fast von Anfang an dabei gewesen. Wer bist du denn eigentlich? Wo kommst du her? Wie kamst du zu diesem Ort hier?
Ja, also ich bin in Berlin geboren und habe mich dann zum Studium nach Weimar eingeschrieben, weil da die größte Punkerdichte pro Einwohner war. Bloß als ich da 1984 angefangen habe, sind die gerade alle in Knast, Armee und Westen gegangen worden. Und dann waren wir halt ziemlich wenig Leute, die da irgendwie was auf die Beine stellen wollten und haben so nach und nach uns gegenseitig Sachen beigebracht. Und da habe ich irgendwie angefangen, Comics zu zeichnen. Also ich habe da ja studiert und bin dann mit einer Studentengruppe ans Bauhaus Dessau gekommen und da gab es eine Traditionskommission, die aufgepasst hat, dass alle so viereckig, weil mit viel Weiß und wenig Rot, Schwarz und Grau arbeiten. Und die haben natürlich alle Arbeiten, die auch Studenten und irgendwelche Workshops und so gemacht haben, haben die auf die Bauhaus-Tradition hin abgeklopft und mahnend darauf hingewiesen, dass diese Prinzipien einzuhalten sind. Also das ging Fotos, das wurden so Sanierungsvorschläge für die Innenstadt, halt wenn da ein Satteldach oder ein Pultdach gelassen wurde, war das gleich nicht richtig in der Tradition, weil es musste ja aussehen wie ein flacher Karton. Mhm. Und ja, bei Comics gab es keine Stilvorlagen sozusagen. Und da habe ich dann angefangen. Also dass der Bauhauslehrer Feininger Comics gemacht hat, habe ich auch ehrlich gesagt erst hier in der Comicbibliothek erfahren. Mhm. Und bin dann halt 89 mit dem Studienabschluss nach Berlin zurück und bin dann da auf die Renate-Leute gestoßen. Also die haben damals angefangen, ein kleines Heftchen zu machen, so mit einem so ein Totenkopf-Titten-Cover war das, ein sehr schönes. Und Ja, wir haben uns dann Sachen gezeigt gegenseitig, haben so alle 3-4 Monate ein neues Heft gemacht, haben Ausstellungen bestückt, so als Künstlergruppe, und haben uns halt ständig Sachen gezeigt, die noch toller sind als die Comics, die wir schon kannten. Also was dann in Richtung Spiegelmanns Raw ging zum Beispiel. Und da habe ich dann gesagt, naja, vielleicht zeigen wir das auch anderen Fremden und nicht nur uns 15 irgendwie Interessierten, und haben dann halt die Situation ausnutzen können, dass damals jeder Ostler, damit er nicht unzufrieden wird, in eine gut dotierte ABM-Maßnahme gesteckt wird. Und wir konnten da halt Miete zahlen für einen Raum, wir konnten, ich weiß gar nicht genau, 2000 oder 5000 Bücher anschaffen und waren selber auch sehr gut ausgestattet finanziell. Und als die Maßnahme vorbei war, dann hatten wir so viele Leute, die das lesen wollten, dass wir nicht mehr zumachen konnten. Mhm. Wir sind dann 94 hier in die Tucholskystraße gezogen, nochmal kurz für eine Renovierung um die Ecke, und sind jetzt 10 Leute ungefähr, die ehrenamtlich sich in die Zeiten und Aufgaben reinteilen.
Aha. 2000 bis 5000 am Anfang Bücher waren das. Wie viel sind es denn jetzt?
Jetzt sind es zwischen 25.000 und 27.000 Medien, sagt man ja als Bibliotheksfachkraft. Wir haben halt einen Online-Katalog, wo auch die Fachartikel zum Beispiel vom Comics-Journal suchbar sind. Ja, ich kann es jetzt so gut sagen, weil ich zwischendurch auch Bibliothekswesen noch studiert habe. Und wir haben noch eine Person im Team, die das auch gemacht hat. Und dadurch sind wir auch, ja, wir können uns schon als ziemlich spezielle Spezialbibliothek bezeichnen.
Genau, wir haben es nämlich, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesagt, die Renate ist vor allem eine Comic-Bibliothek, also wo man sich tatsächlich Comics ausleiht. Also, aber es werden auch Sachen verkauft, ne?
Wir haben einen kleinen Comic-Kunst-Souvenir-Berlin-Shop, der uns die Miete verdient und die Stromrechnung und neue Einklebe-Plastetaschen für die Bücher, die neu reinkommen. Ja, das ist eigentlich der kleine Shop, und da gibt es Sachen halt von uns selber, von unseren Freunden, von Geistesverwandten, von künstlerisch interessanten Sachen eigentlich aus aller Welt. Es gibt Berlin-Comics, es gibt Siebdrucke, Riso-Drucke, grafische Drucke, kleine Fernseher, wo man sich durch irgendwelche Bilder klicken kann, Notizbücher, Anstecknadeln, ich weiß gar nicht was alles. Aber auf jeden Fall hat alles irgendwie mit Comics zu tun und mit der Art von Arbeit und Ästhetik, wie wir sie hier pflegen.
Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid eine Spezialbibliothek, was umfasst denn jetzt genau euren Bestand alles? Also habt ihr irgendwie alles aus aller Welt, oder gibt es einen Fokus auf Amerikanisches oder Franco-Belgisches, neu, alt, wie, weil ich meine, ihr könnt ja wahrscheinlich, das ist ja jetzt kein riesen Museumsbau oder Bibliotheksbau hier, gibt es irgendwie, wie ihr das eingrenzt, oder wie strukturiert ihr das?
Unser Fokus liegt auf Comics, das heißt also Sachen, wo eine ästhetische Wirkung durch das aufeinanderfolgende Betrachten von Bildern erzielt wird. Und wir versuchen für alles, was wir kriegen können, mindestens ein Beispiel zu haben. Dazu gehören auch Comics aus Indonesien, aus Slowenien, Kroatien, Polen, Brasilien, Indien, ich weiß es nicht, überall her, wo wir irgendwie Comics habhaft werden, die machen wir hier zugänglich. Ja. Und natürlich haben wir sehr viele, die aus den USA, aus England, aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien, aus Deutschland kommen, aus Japan. Wir nehmen eigentlich alles.
Genau, wir sitzen hier auch vor einem Regal mit der kompletten, oder fast hast du gesagt, fast kompletten Reihe lustige Taschenbücher und Mangas und alles Mögliche. Also es ist wirklich extrem breit. Lass uns noch mal kurz ein Schrittchen zurückgehen. Also als ihr damit angefangen habt, was war denn da die Hauptmotivation? Ich meine, ihr hättet ja auch sagen können, wir machen hier nur so eine Art Treffpunkt oder auch einen Laden, einen Comicladen oder so.
Also wir wollten anderen Leuten zeigen, wie toll, vielfältig und großartig Comics sind. Und aus diesem anderen Zeigen kam schon erstmal, dass es die Anforderung, dass es eine offene Tür haben muss. Mhm. Wir hatten damals als allererste Arbeitsidee so eine Art Lesecafé, aber eigentlich wollten wir keine Gastronomen werden. Und haben dann eben überlegt, was wünschen wir uns. Mhm. Und es gab in Ostberlin das französische Kulturzentrum unter den Linden und die hatten in ihrer Bibliothek eine ziemlich große Comic-Abteilung. Also da hatten wir gesehen, dass es sowas überhaupt gibt und dachten dann, da fehlt ja ganz schön viel, aber die sind ja halt auch in der Hinsicht speziell gewesen, dass die halt eine Art französische Kulturbotschaft dargestellt haben und wir halt eine Kulturbotschaft für das Medium machen wollten.
Genau, ja, ich bin auch so ein bisschen mit Comics aus der Bücherei aufgewachsen, du auch, ne?
Ja, genau, also ich hatte nur eine kleine Ortsbibliothek, Bücherei, wo ich dann immer wieder hin bin und die neuesten franco-belgischen Asterix, Lucky Luke und so weiter.
Genau, die waren aber immer sehr so fokussiert auf eben viel franco-belgisches, also es war wirklich überhaupt gar nicht große Bandbreite, ne?
Nee, überhaupt nicht, also Superhelden-Comics zum Beispiel gab es da, glaube ich, gar nicht. Es gab noch ein bisschen so dieses Calvin und Hobbes natürlich, also wenn aus USA dann sowas, eher so Strip-Sachen. Noch ein bisschen Häger der Schreckliche oder so, Garfield natürlich, Peanuts, aber das war's dann auch schon. Also da ist hier die Bandbreite viel, viel größer. Aber ihr seid ja nicht nur, ihr macht ja nicht nur Primärliteratur, sondern wenn ich das richtig weiß, habt ihr auch Sekundärliteratur, ne? Also Forschung.
Wir haben eine große Abteilung von Büchern über Comics. Also das sind zum Teil so wissenschaftliche Arbeiten, das sind zum Teil so sowas ähnliches wie Fachzeitschriften und Fachbücher, also sowas wie die Ecom-Jahrbuch zum Beispiel, da haben wir alle, ja, da ist die Sammlung vollständig und die bleibt doch vollständig, weil wir freundlicherweise immer das aktuelle Exemplar geschickt bekommen. Wir haben auch sowas wie Artbooks, heißt es ja auf Deutsch, also so Sachen, wo von bestimmten Zeichnerinnen oder Zeichengruppen oder in bestimmten Serien halt tolle Illustrationen gesammelt sind. Wir haben Sachen, die sich mit dem Schreiben von Comics beschäftigen. Wir haben eine Sammlung an Anleitungen, würde ich jetzt mal sagen, oder also wie man überhaupt Comics zeichnen kann. Wir haben sogar Sachcomics, also so Marx für Anfänger oder solche Sachen. Und also es ist so, dass zu uns natürlich Leute kommen, die einfach Comics lesen wollen. Es kommen Leute, die schreiben müssen, weil sie zum Beispiel Journalismus machen oder weil sie irgendein kulturwissenschaftliches, literaturwissenschaftliches Studium machen. Es gibt Leute, die irgendwas studieren, wo sie dann eine Jahresarbeit schreiben darüber, wie sich das im Comic widerspiegelt. Also meinetwegen Geschichtswissenschaften oder Betriebswissenschaften oder sowas. Das gibt auch Leute, die herkommen, um zu gucken, wie Bibliotheken mit Comics umgehen können. Also wir haben da auch schon Beratungen und Vorträge und Weiterbildungen gemacht. Aber die meisten, die kommen, wollen einfach lesen, 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 lesen.
Genau, aber ihr macht hier eben auch so Veranstaltungen wie den Comic-Stammtisch, Zeichner-Stammtisch.
Der Comic-Stammtisch ist nicht nur für Leute, die zeichnen, sondern den haben wir extra Comic-Stammtisch genannt, weil es um das Interesse geht. Das heißt, es kommen Leute aus Verlagen vorbei, es kommen natürlich Leute, die zeichnen, es kommen Leute, die Comics schreiben, es gibt Leute, die so eine Art Comic-Journalismus oder Comic-Wissenschaft machen. Es gibt in den letzten 2 Jahren kommen mehr und mehr Leute, die auch Übersetzungen machen. Und es gibt Leute, die Festivals organisieren zum Beispiel. Also wir beschreiben das so, dass auch Freunde von Fans kommen und so. Also es ist so offen einfach. Also wer sich interessiert, kommt rein und hängt dann einfach mit uns ab und kann sich so viel unterhalten und mit den Leuten unterhalten, wie es gerade passt. Also es gibt keine Rituale dabei oder sowas. Aber ja. Und es kommen natürlich auch Leute, die so entweder mal in Berlin sind und zeichnen und sich dann hier austauschen wollen. Aber es kommen auch Leute, die so sich als junges Talent verstehen und Anschluss suchen an Leute, die schon ein bisschen Ahnung haben.
Genau, und was gibt es denn noch also du hast zum Beispiel einen Zeichenkurs hier gegeben, weiß ich noch. Machst du nicht mehr, hast du vorhin gesagt.
Ja, ich habe das zeitlich nicht mehr geschafft, selber den Kindercomic-Kurs zu machen. Also wo so, ab 8, also so schreiben können ist schon nicht schlecht. Aber das ist auch so, dass die Leute erst beim Schreiben lernen, durchaus schon anfangen können, Comics zu machen. Weil das geht ja darum, auch gerade bei Kindern, die anfangen, so eine Art Lese- und Schreibanlässe zu schaffen. Und beim Comicmachen haben die sehr wenig Angst, irgendwie was hinzuschreiben und keine Angst, Fehler zu machen. Und das ganz, also da habe ich richtig beobachten können, wie so die Leute innerhalb von einem halben Jahr so sicherer werden. Es gibt zurzeit zwei Erwachsenenkurse, einen Comic-Kurs, den macht die Elke Steiner, und einen Comic-Schreibkurs, also so eine Art Drehbuch und Auflösung, würde man es im Film nennen, wo, der ist auch gut besucht, den macht Ulla Loge, und beide machen das so, dass die halt so eine Art Curriculum durchlaufen und am Ende eine praktische Arbeit in Form eines gemeinsamen Heftes.
Mhm. Gibt es sonst noch regelmäßige Veranstaltungen oder auch unregelmäßige Veranstaltungen, die du wichtig findest, die man mal erwähnen sollte?
Naja, also wir sind ja immerhin auch mit der Comic-Invasion Berlin so dabei.
Deswegen sitzen wir hier.
Das Medium Comic so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen und Leute dran zu gewöhnen, dass sie da einfach sich dafür interessieren dürfen, ohne dass es komisch ist.
Ja. Und hast du den Eindruck, da hat sich was getan jetzt hier so in der ganzen Zeit, die es Renate jetzt schon gibt? Seit 89 oder so, hast du gesagt, ne, gibt es den Laden. Nee, den Laden ein bisschen später, oder?
Die Gruppe gibt es seit 89 und den Laden, da gehen die Meinungen auseinander, weil sich keiner mehr daran erinnern kann genau, ob 91 oder 92 die Bibliothek geöffnet hat. Ja. Aber wir wissen, am 19. September immerhin.
Okay.
Und als wir angefangen haben, mussten wir schon immer sagen, ja, Comics, klar haben wir als Kinder alle Comics lesen gelernt oder viele, und es gibt auch Comics, die einen vernünftigen und erwachsene einer Rezeption angemessenen Anspruch haben. Das sagen wir heute immer noch. Das ist ein bisschen leichter geworden immerhin, dass andere Leute verstehen, was wir meinen. Dadurch, dass solche Sachen wie damals in den 90er Jahren hieß es Comic Art, dann später hieß es ja Graphic Novel, dass halt Comics auch durchaus was für die Schwiegermutter sind, für die Kulturinteressierte.
Mhm. Und hat sich da auch das Publikum hier verändert?
Das Publikum hat sich geändert, zum einen wegen dieser Rezeptionssache, mhm, und zum anderen auch wegen der Umgebung. Mhm. Also wir haben aufgemacht in einem Bohemian-Viertel, mhm, wo eigentlich niemand tagsüber arbeiten gegangen ist.
Es war halt alles noch völlig unsaniert, ne? Es war halt so wirklich das neu geöffnete Wunderland, irgendwie was so, wie so eine völlig weiße Fläche, was dann komplett frei bespielt werden konnte, ne? Und heute ist halt alles so.
Das ist deine Wahrnehmung. Also ich bin ja hier aufgewachsen, mhm, und für mich war es eigentlich so, dass das 89 war dann auch klar, dass ich die Stadt auch benutzen darf, ohne erst die Parteiführung um Erlaubnis zu fragen. Mhm. Und das war unsere Stadt, wir haben die benutzt, wir haben Räume genommen, wir haben Platz eingenommen, wir haben Zeit eingenommen und haben die benutzt für die Sachen, die wir damals für richtig gehalten haben.
Ja.
Und was du richtig beobachtet hast, ist, dass uns diese Stadt so nach und nach durch die geordneten Verhältnisse wieder so weggenommen wird.
Mhm.
Und bestenfalls gehört uns jetzt noch die Erlaubnis, einen Mietfahrer zu benutzen hier.
Mhm.
Und das ist natürlich ein bisschen eine Umstellung für mich emotional. Also ja, als das Tachlist dann zugemacht hat, war das ein richtiger Umschwung, dass jetzt eher so bürgerliche, kulturinteressierte Menschen hier immer noch vorbeikommen. Das ist ja immer noch ein Galerienviertel,
mhm,
also wo wirklich eine Kunstgalerie an der anderen ist, die auch ein ziemlich buntes Spektrum abdecken.
Mhm.
Und dadurch steigt hier auch das Preisniveau unserer Produkte. Also so das, früher war das undenkbar, einen mehrfarbigen Siebdruck für mehr als 30 Euro zu verkaufen, meinetwegen, so Mitte der 90er. Und das ist jetzt ganz anders. Also weil Kunst natürlich auch ihren Preis hat. Und die 1-Euro-Fanzines, die werden immer weniger sozusagen, weil auch die Leute, die früher das Tachlis besucht haben und dann abends in die Montags-, Dienstags-, Mittwochs- und Donnerstagsbar gegangen sind, die sind natürlich jetzt in Neukölln oder Kreuzberg unterwegs oder ja, vielleicht noch im Friedrichshain, wenn sie ein bisschen langsamer sind.
Mhm. Ja.
Und wenn du das jetzt so über die Jahre hinweg beurteilst, wie siehst du denn jetzt die nächsten 15 Jahre für die Renate? Habt ihr irgendwie, hast du da im Kopf so einen Plan oder eine Hoffnung? Oder ich meine, weil du hast schon gesagt, die Mieten werden immer teurer und ihr kriegt gleichzeitig aber wahrscheinlich ja, wächst euer Bestand ja über die Jahre auch weiter, aber ihr habt ja jetzt nicht unbegrenzt Platz hier drin. Die Regale sind ja schon sehr voll, aber irgendwann ist wahrscheinlich auch Schluss. Gibt es da irgendwie so eine Hoffnung oder einen Plan oder wie ist das da?
Also das sieht so aus, dass wir auf jeden Fall diese Bibliothek weiter in Betrieb sehen wollen. Und das ist so, dass wir noch circa 10 Jahre damit rechnen, hier zu sein. Also so lange geht halt der Vertrag für dieses Erdgeschoss hier. Ich weiß nicht, ob es 10 oder 12 Jahre sind, aber in dem Bereich bewegt sich das. Und das gab schon mal so in den Nullerjahren so ein bisschen so Versuche und Überlegungen, ob wir uns an eine öffentliche Bibliothek anschließen, was wir dann aber nicht gemacht haben, weil da hatten wir Angst, dass wir im Prinzip unsere Kauzigkeit, die halt darin besteht, dass wir hier auch ein bisschen machen, was wir wollen, dass wir Leute einladen, die nicht unbedingt zum Mainstream gehören, dass wir Sachen haben, die nicht jedes Elternteil voll entzückt, weil die mit zum Medium gehören, dass wir uns da mit einer öffentlichen Bibliothek ziemlich verändern müssten in eine Richtung, die uns im Moment nicht gefällt. Also wir müssten zum Beispiel in den Leihverkehr gehen, das heißt Fernleihe, das heißt, dass man über Fernleihe unsere Sachen kriegen könnte, da wäre weniger hier, okay, das wäre jetzt nicht so schlimm, aber wir würden gleichzeitig auch, würden die Leute dann ihre französischen Romane bei uns abgeben, weil wir im Leihverkehr drin sind
Was heißt das, wieso, also?
Du kannst als Leser der öffentlichen Bibliothek, kannst du irgendwo was ausleihen.
Ach so.
Und wenn du dann sagst, ich bin die Woche nicht mehr in Neukölln bei der Bibliothek, vielleicht gebe ich es einfach in Reinickendorf ab und die schicken das dann rüber. Kostet, glaube ich, 1 Euro pro Buch. Aber es ist eine Sache, dass die Bücher weiter in Umlauf bleiben und gerade für arbeitende Bevölkerung ziemlich bequem und eine gute Sache.
Ist aber natürlich für euch ein mega Organisationsaufwand und Verwaltungsakt, das zu machen. Gerade wenn ihr sagt, das ist alles noch auf ehrenamtlicher Arbeit. Klar, vielleicht würde dann auch noch eine Stelle kommen, aber meistens sind die unterbezahlt. Es ist schwierig zu kriegen. Das ist ja auch generell so ein bisschen das Problem. Es wird ja seit vielen Jahren immer wieder versucht, so eine Art zentrales oder dezentrales Comic-Archiv aufzubauen. Da gab es immer wieder Leute, die das auch angestoßen haben. Aber die letzten Jahre haben die dann fast alle resigniert und haben gesagt, sie glauben nicht mehr dran, dass es ein öffentliches Comic-Archiv geben wird, sondern eher Privatsammlungen, die dann öffentlich zugänglich gemacht werden. Wie siehst du das? Oder könnte das so in 10, 20 Jahren vielleicht dann doch was sein? Oder möchtest du das wirklich auch so beibehalten, auch wenn du vielleicht dann nicht mehr aktiv dabei sein kannst, dass das hier so unabhängig bleibt?
Es gibt in Deutschland mehrere Ansätze. Eins davon ist zum Beispiel die Kinder- und Jugendbuchforschungsstelle in Frankfurt am Main, die halt ein Ableger von der Pädagogik sozusagen ist, die seit den 60er Jahren, ich weiß gar nicht genau, jeden deutschen Comic bekommen zum Beispiel. Also die haben einen ziemlich vollständigen Überblick. Das gibt die Deutsche Nationalbibliothek, die natürlich als Aufgabe hat, auch deutsche Comicveröffentlichungen zu sammeln. Das gibt in Hamburg die Arbeitsstelle für grafische Literatur, die eher von der Literaturwissenschaft rangehen an die Sache. Und das gibt neuere Bemühungen. Es gibt immer wieder kleine Fanzine-Archive, also Schickimicki zum Beispiel in Berlin. Und das gibt in Hamburg im Gängeviertel jetzt gleich Comicgatter, also eine Initiative, eine Comicbibliothek aufzubauen. Das gibt im JFK-Institut in der FU gibt's die Bemühungen auch Comics als spezielle Veröffentlichungsform zu sammeln. Es gibt überall solche Sachen. Das wird nie, das sehen wir, es wird nie irgendeine Stelle geben, wo es alles für immer für alle gibt. Also die Nationalbibliothek halt, die macht keinen Leihverkehr. Es gibt Landesbibliotheken, die bestimmte Sammelgebiete haben, wie zum Beispiel die Sächsische Landesbibliothek in Dresden, die halt die Kunst- und Untergrundveröffentlichungen aus der Zeit der DDR damals gesammelt hat. Das ist zum Beispiel eine super Quelle. Und die wird es da geben und da sind auch viele Comics dabei in dieser Abteilung, aber die werden wir natürlich nie bekommen, außer irgendwo taucht noch eins auf, was die Person aus irgendeinem Grunde nicht auf den Kunstmarkt wirft. Und wir müssen sowieso als Bibliotheken zusammenarbeiten. In irgendeiner Form. Wir müssen wissen, was die anderen haben und die Leute da hinschicken können. Und da sehe ich eigentlich eine große Chance, auch mit diesem Internet und der Digitalisierung und öffentlich zugänglichen Online-Katalogen, dass wir rauskriegen, wer was hat und wer was weiß. Und dann gibt es zusammen im Prinzip eine dezentrale Welt-Comic-Bibliothek, wenn ich jetzt mal übertreiben darf.
Ja, das ist auch eine schöne Vision für die Zukunft. Die Invasion ist ja dieses Jahr in einer ganz neuen Umgebung, so Museum und so, ganz anderer Flair auch so, ne? Hast du da irgendwie eine Meinung zu? Wie findest du das so?
Na, wir haben ja mit der Comic-Invasion als Untergrundfestival mit selbst gesuchten Tischchen angefangen, irgendwie. Also das erste war sogar auf dem Bürgersteig irgendwo. Mhm. Und dann eben in so Sachen der Untergrund- und Gegenkultur. Und wir arbeiten jetzt parallel dazu, dass die Graphic Novels in die Buchläden einfallen, arbeiten wir jetzt auch mit diesem Ort an der Schwiegermutterisierung der Comics. Und gleichzeitig natürlich an der Sichtbarmachung des Untergrunds oder der Comic-Graswurzeln sozusagen. Und das zusammen ist, hoffe ich, eine Sache, die uns später erspart, mühsam Untergrundsammlungen wieder zu pushen und dann eben in der Akademie der Künste auszustellen, weil wir als Medium, so ähnlich wie das Filmmuseum zum Beispiel, einfach schon mal gesammelt da sind.
Ja, also ich würde sagen, soweit. Kommt her hier am jeden ersten Montag im Monat ist hier der Comic-Stammtisch, nicht Comic-Zeichner-Stammtisch, sondern der Comic-Stammtisch. Und wenn ihr Comics ausleihen wollt, sowieso oder einfach eben Leute treffen wollt. Was kostet das eigentlich hier, das Ausleihen?
Wir arbeiten nach dem Jahreskartenprinzip, um anzuregen, dass die Leute oft kommen. Das heißt, wer das erste Mal im Leben kommt, muss sich erst einen Renate-Bibliotheksausweis machen lassen. Der kostet 1,50. Dann 12 Euro für das Jahr bezahlen und dann irgendwann 12 Euro für das nächste und so weiter. Und dafür kann man so oft kommen, wie es nur geht. Wir haben nur 2 Tage in der Woche zu. Donnerstag ist zu, Sonntag ist zu, ansonsten ist nachmittags offen.
Kostet also weniger als ein Zehntel Netflix. Das kann man sich, glaube ich, mal gut leisten. Super, danke dir.
Ja, dann werde ich noch ein bisschen lesen. Thank you.